Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wie der Herr unseren Blick durch die Jonas-Serie in den Nahen Osten richtet. Das große Thema Gottes Liebe, Gottes Gnade soll ein unerreichtes Volk erreichen, ein verfeindetes Volk erreichen. Und vielleicht erinnert euch zurück beim ersten Kapitel Jona, da hat uns auch im Vorfeld des Gottesdienstes durch Sustan, glaube ich, war das Gebetsanliegen ganz konkret aus dieser Gegend erreicht und wir haben das im Gottesdienst aufgegriffen und jetzt auch wieder. Wir haben nicht geplant, Resan einzuladen, er hat es auf dem Herz gehabt, es gab aktuelle Berichte und es schließt sich irgendwie so ein Kreis auch mit dieser Jona-Geschichte und dieses Thema, auch in großen Bedrängnissen, auch wo viel Leid ist, Gottes Wort kommt dahin, wo Gott es hingesendet hat. Und er will überall Menschen erreichen. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass bei all dem Schweren, was wir gehört haben, dieser Punkt auch nicht zu kurz kommt, auch klar wird, ja, dass viel, viel, viel Segen gerade geschieht. Und ganz, ganz viele Menschen dort zum Glauben an Jesus kommen. Das mal so als kleiner Anfangsteil, so ein bisschen die Gedanken, die mir jetzt gerade nochmal kamen, dass ihr das vielleicht auch bemerkt. Ich glaube, dass Gott auch durch sowas ganz deutlich zu uns spricht. Ich finde es ganz, ganz spannend, ja, wie er sich da auch gerade nochmal deutlich zu dieser Botschaft stellt. Wer bei der Gemeindefreizeit dabei war, der kennt diese Illustration, die habe ich damals gebracht von den Metronomen. Ihr erinnert euch vielleicht? Allzu lange ist es ja noch nicht her. Ich hoffe, ihr habt hin und wieder mal drüber nachgedacht, dieses physikalische Phänomen, dass man, wenn man diese Metronome, die in unterschiedlichen Takten schlagen, genau wie es hier passiert, auf ein gemeinsames Fundament stellt, dann passiert dieser physikalische Effekt, dass sie nach kürzester Zeit durch diese gemeinsame Resonanzebene im Gleichtakt schlagen. Wir hatten das damals bei der Gemeindefreizeit so als Illustration dafür, wenn wir, die wir ganz unterschiedlich sind, auf dem gemeinsamen Fundament von Gottes Herz stehen, dass dann auch unsere Herzen beginnen, im Gleichtakt zu schlagen. Eine Illustration, ein Beispiel dafür, wie Gemeinde aufeinander zuwächst, wenn alle auf den Herrn zuwachsen. Ich habe in der Vorbereitung wieder an dieses Bild gedacht, weil es in der Jona-Geschichte ja auch ganz stark darum geht, dass ein Prophet, eigentlich ein frommer Mann, vom Herzschlag her nicht beim Herzen Gottes angekommen ist, zumindest noch nicht. Dass Gott alles tut, ist ja eine Besonderheit vom Buch Jona, bei der großen Mission, bei dem großen Fokus auf die ganze Welt, ganz viel tut, um diesen einen Menschen zu erreichen und um das Herz Jona zu ringen. Und das ist letztlich dann auch der große Fokus im letzten Kapitel. Ich lese uns Jona 4. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Wort des lebendigen Gottes. Zwei Punkte habe ich heute für die Predigt, falls du dir Notizen machst. Erstens Jonas Herz und zweitens Gottes Herz, das Herz Gottes. Wir denken an die Metronome und fragen uns, wie können wir im Einklang mit Gottes Herz schlagen? Die Frage ist aber am Anfang, wie geht es eigentlich um Jona? Wie steht es um ihn? Wie geht es seinem Herzen? Es geht damit los, diese Geschichte hier, der Abschnitt, das aber missfiel Jona sehr. Und wenn man solche Signalwörter liest in der Bibel, das, ja, dann ist es immer schlau, die letzten Worte nochmal mitzubedenken. Also das Kapitel 3, das Ende vom Kapitel 3. Was missfiel Jona denn so sehr? Und da lesen wir den letzten Satz aus Kapitel 3. Das war es nicht, den kann ich euch vorlesen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das sie ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das missfiel Jona, dass Gott Gnade dem verfeindeten Volk geschenkt hat. Wir hatten letzte Woche über Umkehr gesprochen und die Frage blieb noch offen, ob Jona umgekehrt war. Wie sieht es mit Jonas Herz aus? Einerseits würde ich sagen, ja, wortwörtlich ist er ja umgekehrt, in die andere Richtung gelaufen, hat den Auftrag Gottes tatsächlich erfüllt, ist nach Ninive gegangen, hat gepredigt, wenn auch vielleicht halbherzig. Und dann auch das Gebet im Bauch des Fisches, das so ehrlich und aufrichtig klang. Und jetzt in Kapitel 4 aber kommen wir parallel zu dem Gebet im Bauch des Fisches wieder zu so einem Gebet, ein Einblick in das Herz Jonas. Und wir sehen, irgendwie bleiben da Fragezeichen. So eine wirkliche Herzensumkehr war da nicht. Irgendwie scheint sein Metronom noch in einem ganz anderen Takt zu schlagen. Ja, Gott möchte Gehorsam. Äußerlich hat Jona richtig gehandelt, aber er hat aus religiösem Pflichtgefühl gehandelt. Innerlich war er noch sehr bei sich selbst. Bei dem Gebet im Bauch des Fisches, da ging es um sein Leben, um sein Schicksal, um seinen Tod. Und da hat er zu Gott geschrien. Zuvor noch wünschte er sich den Tod, wie auch hier wieder. Aber wenn es dann wirklich darum ging, als es dann wirklich ernst wurde, da hat er dann doch gebetet und hat gesagt, nein, Herr, hilf mir. Beim Herrn ist Rettung. Wir sehen also irgendwie, dass seine ganze Rede über diesen Todeswunsch Gott gegenüber, dass es gar nicht sein Ernst war. Dass es Rhetorik war. Das war ein trotziges Kind. Die Worte eines trotzigen Kindes, dem es nicht gefällt, was der Vater tut. Nein, ich gehe nicht zu meinen Feinden. Ich will nicht, dass andere Menschen deine Gnade erfahren. Lieber sterbe ich. Und hier wieder, lieber sterbe ich, als zu sehen, wie du andere rettest. Die Gnade Gottes, die er selbst in Anspruch genommen hat, die gönnt er anderen Menschen nicht. Dabei hat er intellektuell alles verstanden. Also im Theologiestudium hätte er wahrscheinlich eine 1 bekommen, denn wir lesen ja genau das. Jetzt kommt die richtige Folie. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Er wusste es. Das sind Worte aus einer ganz zentralen Selbstoffenbarung Gottes, wo Gott zum zweiten Mal die Gesetzestafel an Mose gibt. Da lesen wir genau das, wo Gott sich selbst vorstellt mit diesen Worten. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Jona wusste, wie Gott ist, intellektuell. Theologisch hat das drauf gehabt. Aber das hat noch nicht dazu geführt, diese rationale Erkenntnis hat noch nicht dazu geführt, dass es in sein Herz rutscht. Und genau da will Gott aber hin. Er will in unsere trotzigen Herzen. Also die Frage bleibt so ein Stück weit, ist Jona umgekehrt zu Gott? Kleines Meinungsbild. Wer sagt ja? Am Ende ist Jonas Herz im Einklang geschlagen mit Gottes Herz. Wer sagt ja? Wow, wer bleibt skeptisch? Okay. Bei der ersten Frage dachte ich, ihr schlaft noch, aber ich versuche eine Antwort. Hier in der Story, müssen wir zugeben, bleibt es offen. Wenn ich Kapitel 4 lese, muss ich sagen, sein Herz war nicht bei Gott. Er hat sich religiös verhalten, hat die richtigen Dinge irgendwo geglaubt, die haben ihm aber nicht gefallen, sein Herz war nicht dabei. Als es um ihn selbst ging, hat er zu Gott geschrien. Als es um andere ging, wünschte er sich den Tod. Aber eigentlich damit den anderen Menschen. Und die Story endet mit dieser offenen Frage, sollte ich kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive? Mehr als 120.000 Menschen. Damit ist Schluss, damit endet das Buch Jona. Und ich hatte schon gesagt, das ist auch eine Frage an uns. Wenn die Bibel Geschichten offen lässt, dann soll das mit uns was machen. Dann soll das auch eine Frage an uns sein. Sollte Gott kein Mitleid haben? Mit wem wirst du beim himmlischen Hochzeitsfest am Tisch sitzen, dem du das heute vielleicht nicht aus vollem Herzen wünschen würdest? Die Frage hatten wir auch in einer ähnlichen Form schon gestellt. Und ich hoffe, die begleitet uns ein bisschen weiter. Wie geht es dir mit dem Gedanken, dass Gottes Gnade dich am Ende überraschen wird? Und was kann das jetzt für dein Miteinander, für deine Beziehungen, auch die schwierigen, gerade die schwierigen, jetzt schon bedeuten? Eine offene Frage an uns. Das Buch Jona selbst sagt uns also nichts darüber, wie es mit Jona weitergeht, aber ich sehe zumindest eine Antwort. Ich bin überzeugt, dass Jonas Herz am Ende irgendwann danach, vielleicht Stunden später nach diesem Gespräch, vielleicht erst Jahre später, aber am Ende bei Gott gelandet ist. Warum? Weil wir das Buch Jona vorliegen haben. Weil wir wissen, was Jona dachte. Weil wir wissen, was Jona im Bauch des Fisches gebetet hatte. Es war ja sonst niemand dabei. Man ist sich nicht ganz sicher, ob Jona selbst dieses Buch später aufgeschrieben hat oder seine Geschichte in Israel verbreitet wurde und es andere aufgeschrieben haben. Aber das Fazit ist in beiden Fällen das gleiche. Jona muss im weiteren Verlauf seines Lebens erneuert worden sein, ein neues Herz bekommen haben, so ehrlich demütig geworden sein, dass er offen und ehrlich der ganzen Welt seine Fehler, seine Schwächen weitergesagt hat, ohne irgendwas zu beschönigen oder sich selbst, der vorher ganz nationalistisch, narzisstisch, egoistisch war, ohne sich selbst besser oder gar als Held darzustellen. Er erzählt, dass er ein untreuer Prophet war, am Hof des Königs erstmal, ja, hohe Stellung, hohes Ansehen. Und er erzählt aber offen und ehrlich von seinem Fall, von seinem tiefer, 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 dass er den Willen Gottes erst gar nicht und dann halbherzig wahrgenommen hat. Ich bin deswegen überzeugt, dass er ein neues Herz bekommen hat. Denn nur, wenn ich so tief in der Liebe und Gnade Gottes verankert bin, wenn ich ganz sicher weiß, Gott sieht mich mit Liebe an, ich bin sein Kind und bei ihm aufgehoben bis in alle Ewigkeit. Nur dann kann ich so 100% radikal mit mir selbst ins Gericht gehen und muss keine Angst mehr haben vor anderen Menschen, was die über mich denken. Ich kann offen und ehrlich sagen, wo ich Fehler gemacht habe und dadurch Gott die Ehre geben, weil Gott sich nicht verändert, weil Gott derselbe bleibt, weil Gott treu bleibt. Insofern ist es dann auch wieder ein Argument auch für die Glaubwürdigkeit dieser Berichte, auch der Berichte im Neuen Testament ganz besonders, weil die Bibel ganz offen und ehrlich über ihre sogenannten Helden spricht, mit ihren schlimmsten Schwächen. Es wäre in der Frühzeit der Kirche, ja, wenn diese Berichte nur rein menschliche Dichtungen gewesen wären, so nicht denkbar gewesen. Da hätte man die großen Säulen der Kirche, die Protagonisten, auf ein ganz anderes Podest gehoben. Somit spricht das auch sehr für die Echtheit, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit dieser Berichte. Nehmen wir nun den Petrus, ja, der durch die Kirche ja absolut überhöht wurde, zur Heldenfigur beinahe so. Aber wenn wir die Bibel schauen, das ist der, der versagt, der den Herrn verleugnet, sich um Kopf und Kragen redet, eigentlich auch impulsiv voranprescht wie Jona. Und der auch am Ende des Johannesevangeliums sehr zögerlich bleibt. Und wenn wir nur die Evangelien hätten, dann wüssten wir auch bei Petrus nicht, wo sein Herz am Ende gelandet ist. Aber wir haben die Apostelgeschichte, wir haben spätestens seine beiden Briefe und wir wissen, er ist beim Herrn geblieben. Sein Herz wurde erneuert. nehmen wir den Paulus, ja, der von uns auch heute oftmals ganz besonders auf den Podest gestellt wird, der noch viel besser als Jona die Theologie kannte wahrscheinlich, das Wort Gottes kannte, aber den die Bibel auch beschreibt als jemand mit seinen Schwächen, der die Steinigung eines der ersten Christen beaufsichtigt, Christen verfolgt und der sich später auch dann mal als einen der größten aller Sünder bezeichnet. Aber alle diese Menschen sind wie Jona frei geworden, so ganz ehrlich und offen auch über ihre Vergangenheit zu reden, über ihre Schuld, um Vergebung zu bitten, weil sie die Gnade und die Vergebung Gottes erfahren haben. Ein neues Leben, ein neues Herz. Die mussten sich nicht mehr wichtig nehmen, weil ihnen Gott wichtig geworden ist. Und das ist ein Schlüssel zur Vergebung. Wenn mir Gottes Herz wichtiger wird als mein eigenes Ego, dann bin ich frei, auf andere zuzugehen und auch zu sagen, wo ich selbst Fehler gemacht habe. Insofern, Demut tut gut. Und beim Wort Demut müssen wir immer aufpassen, dass wir das nicht in der falschen Weise verstehen, wie so eine Selbstkasteiung. Demut bedeutet nicht, geringer von sich selbst zu denken. Gott denkt nicht geringer von dir. Demut bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Und damit passiert bei uns, bei Paulus, bei Petrus, bei Jona immer noch was Wunderbares. Wenn ich das schaffe, wenn ich an diesen Punkt komme, dann strahlt Jesus heller. Ein Paulus, ein Petrus, die haben gerade, weil sie das so offen und ehrlich bekannt haben, deutlich gemacht, wie groß und wie herrlich Jesus und seine Vergebung ist. Wie groß der ist, der sich nicht verändert, der nicht wegrennt, der treu ist bis in den Tod. Sie haben Jesus sichtbar gemacht und immer wieder darauf hingewiesen, wie groß und wunderbar die Gnade Gottes ist. Und das geschieht auch in der Jona-Geschichte. Und so kommen wir dann genau in diesen Kontext auch, in diese bekannten Worte, wo Paulus dann später schreibt, doch der Herr sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er weiter, jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Und so weist uns das Buch Jona wieder ganz besonders auf das Herz Gottes hin, über die Lebensgeschichte eines Menschen. Also mein Fazit, mein Antwortversuch, Jonas Herz ist am Ende von Gott erneuert worden. Und trotzdem bleibt für mich so ein bisschen die Frage, war Jona ein guter Prophet? Es gab meiner Meinung nach bessere. Ich würde das so knallhart sagen. Warum? Woran macht man so ein Urteil fest? Ich glaube, am Herzen. Der Jona hatte menschlich gesprochen, ja. Auch das ist eine absolute Besonderheit dieses Buches. Rein menschlich gesprochen hatte er den größten Erfolg aller Propheten, ja. Zumindest für den Moment kehrt eine ganze Stadt über 120.000 Menschen zum Herrn. Aber das ist nicht das, worauf Gott schaut. Gott hat nicht so ein Erfolgsdenken. Gott schaut aufs Herz, wie wir es schon in der ganz bekannten Stelle von Samuels Berufung mitbekommen, von Davids Berufung. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Der Jesaja zum Beispiel, der wurde verachtet und am Ende hingerichtet. Hatte der Erfolg? Das ist nicht die entscheidende Frage. Jesaja durfte nicht sehen, was Jona gesehen hat, aber sein Herz war bei Gott. Jesaja war der bessere Prophet. Und so zeigt uns die Story von Jona also auch ein Stück weit, wie schwer es eigentlich ist, mit dem eigenen Herzen klarzukommen. Wie schwer es ist, zum Beispiel dem Gebot von Nächsten- und Feindesliebe von Jesus, das wirklich im Herzen zu tragen. Jesus sagt uns später in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne, Kinder eures Vaters im Himmel seid. Und wenn wir ganz offen und ehrlich sind, dann, also ich liebe diese Worte, aber wenn ich auf mein Herz schaue, dann sage ich, boah, wie kann ich an diesen Punkt kommen? Und bei Jonas sehen wir, es ist nicht so einfach. Und Gott musste ihm ganz, ganz lange, ganz intensiv nachrennen, bis ins vierte Kapitel, wo sie gemeinsam da nochmal sitzen und reden und Gott ringt um dieses Herz von Jona. Und das Schöne ist, genauso ringt er um dein und mein Herz. Denn so einfach geht es nicht. Wir brauchen eine Veränderung. Wir brauchen ein neues Herz. Jona brauchte ein neues Herz. Es ist eine wunderbare Erleichterung zu hören, dass Gott keine oberflächlichen, religiösen, gehorsamen Leute braucht. Das ist nicht, was Gott möchte. Keinen oberflächlichen, religiösen Gehorsam. Das ist nicht das Evangelium. Wir haben schon von Psalm 51 heute gehört und von David gelesen, auch wieder einer dieser scheinbaren großen Helden, der von Gott erst auserkoren wird, weil er das Herz gesehen hat, aber der dann auch auf diesem Weg scheitert, der sich entfernt von Gottes Herz, der Ehebruch und Mord begeht, dann durch einen Propheten hingewiesen wird auf Gottes Willen, auf Gottes Sicht, auf diese Dinge, der zur Einsicht kommt und dann diesem Psalm 51 direkt in diese Situation hineinbetet mit diesen starken Worten: Erschaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Und ich frage mich, wann du dieses Gebet das letzte Mal gebetet hast. Ich glaube, es ist ein wunderbares Gebet, das Gott gerne erhört. Denn durch eigene Leistung, so fromm sie auch aussehen mag, komme ich nicht dahin. Ich brauche auch dafür Gottes wunderbare Hilfe. Und dazu als letzten Punkt eben: Hilft mir der Blick auf das Herz Gottes. Weg von meinem eigenen Herzen hin zum Herz Gottes. Auf das große Metronom, ja, das mein Herz zum Gleichtakt bringen möchte. Das gemeinsame Fundament. Und so ein paar letzte Gedanken dazu, was wir über Gott lernen, auch in dieser Jona-Geschichte, gerade im letzten Teil. Und das Erste, was ich nennen würde, ist: Gott ändert sich nicht. Bei all den Irrwegen der Menschen, Gott bringt seine Pläne zur Erfüllung. Bei all den Bedrängnissen dieser Welt, Gott bringt seine Pläne zur Erfüllung. Jakobus schreibt es so wunderbar: Bei ihm, bei Gott, gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels. Gott hat schon Abraham versprochen, dieses Volk wird ein Segen für die ganze Welt sein. Und auch in dieses große Versprechen reiht sich die Jona-Geschichte ein. Jona steht hier auch für Israel, der geschickt wird den anderen Völkern, um Licht für die Völker zu sein. In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Gott ändert sich nicht. Das Buch Jona reiht sich in diese Segenslinie ein. Gott ändert sich nicht. Und wer jetzt aufgepasst hat beim Vorlesen des Textes, könnte jetzt sagen: Moment mal, Chris. Gott ändert sich nicht. Gerade eben haben wir noch gelesen, ich habe es vorgelesen, ihn Gott reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Ändert sich Gott nicht? Ich weiß nicht, ob du manchmal Schwierigkeiten hast mit diesen Formulierungen. Ganz oft steht es so drin: Gott reute das Übel. Gott bereute. Wie gehen wir mit diesen seltsamen Beschreibungen um? Ändert sich Gottes Wesen doch oder wie? Auch an anderen Stellen ist auf menschliche Weise, ja, man sagt dann anthropomorph, von Gott gesprochen, mit menschlichen Beschreibungen, wie von Gottes mächtigen Arm, seiner starken Hand. Aber natürlich heißt es nicht, dass Gott ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Aber in genau dem gleichen Sinne darf man das auch verstehen, wenn es heißt, Gott bereut, in dem anthropomorphen Sinne, mit menschlich verständlichen Beschreibungen. Da sagt der Theologe Stanley Allison dazu: Gottes Reue steht anthropomorph für die Bedingtheit des Gottesgerichts, je nach Reaktion der Menschen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt weiterhilft. Was bedeutet das, die Bedingtheit des Gottesgerichts, je nach der Reaktion der Menschen? Gott ist heilig, Gott ist gerecht und es wird Gericht geben, weil er die Liebe ist und weil er das Böse nicht anschauen kann, weil Liebe auch bedeutet, zu Bösem Nein zu sagen. Aber was ist mit dieser Bedingtheit gemeint? Ja, es ist das Prinzip, das wir an vielen, vielen Stellen in der Bibel lesen, Beispiel in Jeremia 15, Vers 19. Wenn du umkehrst, dann lasse ich dich umkehren und wieder vor mir stehen. Immer wieder lesen wir in der Bibel davon, dass Gottes Zorn offenbart, was er gesagt hat, er stellt sich gegen böse Dinge. Und da wird es Strafe geben. Wo kein Leben mehr ist, da ist Tod. Und der Sündelohn ist der Tod. Aber Gott verspricht immer wieder, wenn du umkehrst, wenn du dich von mir erreichen lässt, dann darfst du wieder vor mir stehen. Also das bedeutet, Gott ändert sich nicht. Es ist in seinem Willen, in seinem ewigen Wesen verankert, dass wer umkehrt, wer sein Herz für Gott öffnet, der wird angenommen, der wird neu gemacht, der darf vor Gott stehen. Wir Menschen ändern uns, Gott bleibt ewig treu und derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und was ich hier rauslese ist, Gott kennt die Menschen, er kennt unsere Herzen und seine Wege sind immer gerecht. In Vers 11 heißt es ja, ich sollte kein Mitleid haben mit diesen Menschen, die ihre Rechte nicht von der Linken unterscheiden können. Gott liebt seine Schöpfung, Gott liebt die Menschen und er hat Mitleid, wenn Menschen, weil sie ihre eigenen Wege gehen, verloren gehen. Er wird am Ende auch der gerechte Richter sein über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Und er wird der gerechte Richter sein, weil er in die Herzen schauen kann. Die Rechte nicht von der Linken unterscheiden. Die Menschen in Nineveh wussten nicht, was ist falsch, was ist böse, was ist gut. Sie hatten Gottes Offenbarung nicht. Erst dann mit Jona hat es so angefangen, als sie gemerkt haben, wir sind diesem einen Gott Rechenschaft schuldig. Und immer wieder taucht ja die Frage auf, man bekommt sie gestellt oder wir stellen sie uns selber. Hey, was ist denn mit Menschen, die diese wunderbare Botschaft nicht gehört haben? Was ist mit Menschen, die das Evangelium von Jesus nicht erreicht hat? Wird Gott dann am Ende sagen, ja, Pech gehabt, alle verloren? Natürlich nicht. Und diese Stelle gibt uns hier einen wunderbaren Einblick daran, dass Gott nicht Maßstäbe an Menschen anlegt, ja, denen sie gar nicht gerecht werden können. Gott kennt die Herzen, er sieht die Menschen, was sie wissen von ihm und was sie nicht wissen. Und er wird am Ende der gerechte, geduldige und gute Richter sein. Und mein Schlusspunkt für heute, aber auch ein Stück weit zu dieser Jona-Geschichte, der Jona-Serie. Wir sehen Gott als den wunderbaren Hirten. Er verändert sich nicht, er ist der gute Hirte durch die ganze Bibel hinweg. Und hier geht der gute Hirte Gott diesem verirrten, verlorenen und trotzigen Schaf Jona nach. Gott ändert sich nicht. Jesus erzählt uns dieses Gleichnis, aber er ist der ewige Gott, sein Wesen ändert sich nicht. 99 werden zurückgelassen, um das eine verirrte Schaf zu suchen. Und wir sehen bei Jona auf so spannende Art und Weise, wie so eine Suche aussieht. Es ist nämlich das Ringen um das Herz eines Menschen. Ja, Gott hat eine große Herde, aber jeder und jede Einzelne zählt. Ja, Gott wollte nach Ninive, aber der einzelne Jona zählt. Und so ist für mich auch das Kapitel 4 eben das, der Höhepunkt von diesem Ringen, der Suche nach diesem verlorenen Schaf. Jona, schau doch mein Herz an. Mach dein eigenes Herz weich. Meine Menschen, meine Schöpfung, die ich liebe, die von mir getrennt sind, ich habe Sehnsucht. Kannst du das nicht verstehen? Wir sehen bei Jona, dass Gott alles, aber auch alles in die Waagschale wirft, um mir dummem und störrischen und verirrten Schaf nachzugehen und mich zurückzuholen. Mal redet er deutlich. Ja, Jona war ein Prophet. Wie auch immer hat er wohl die Stimme Gottes gehört. Ich wüsste es gerne, wie es genau war. Aber Gott redet auch durch die Umstände. Ja, er schickt den Rizinus, er schickt den Wurm, er schickt den Wal, er schickt den Sturm. Gott verändert Umstände oder er nutzt auch Umstände, um zu mir zu reden. Bei mir, Gott sei Dank, bisher noch nicht durch einen gefährlichen Sturm. Aber wenn ich mein Herz auf Empfang stelle, dann erlebe ich sein Reden auch in den Umständen, in Herausforderungen, die mir vor die Füße fallen. Und so kann mir alles, wie der Rizinus, wie der Wurm, alles im Leben zum Gleichnis werden, wenn ich mein Herz auf Empfang stelle. Und mit dem einfachen Trick, indem ich immer frage, Gott, wie steht dein Herz dazu? Was ist deine Perspektive? Wie schaust du gerade auf die Situation? Was willst du mir gerade klar machen? Gott stellt Fragen, um an dein Herz zu kommen. Ich weiß nicht, wie Jona diese Fragen Gottes wahrgenommen hat, aber ich kenne das, dass Gott Fragen stellt. Wenn ich Bibel lese, dann werde ich sensibel so für das Herz Gottes, für die Fragen Gottes. Und dann kann es auch eine Frage an mich sein. Ist es recht, dass du zornig bist, Jona? Sollte ich kein Mitleid haben? Wie steht's um dein Herz? Darf ich dein Herz neu machen? Darf ich wegnehmen aus deinem Herzen, was da nicht hinpasst? Hast du schon mal für ein neues Herz gebetet? Für einen neuen Geist in deinem Inneren? Schlägt dein Herz im Gleichtakt mit Gottes Herz? Oder wo geht es so leicht vielleicht in die falsche Richtung? Je früher wir das merken, desto heilsamer ist es für uns. Also schau auf Gottes Herz, schau auf Jesus, schau auf den, der sich nicht ändert, der ewig treu und gerecht ist und der dir nachläuft, weil er die Liebe ist. Und Liebe eben genau das tut, nachlaufen und ringen um dein Herz. Lasst uns dankbar dafür sein. Wenn wir hier sitzen, ja, dann ist Gott dir nachgegangen, spätestens hierhin. Spätestens siehst du das heute. Du sitzt hier, du hörst seine Worte, du hörst diese Einladung, du hörst von seinem Herzen. Er lädt dich ein, lass dein Herz erneuern. Und ich habe bei der Vorbereitung zu der Jonas-Serie immer mal wieder so den Eindruck gehabt, Gott will uns damit ganz deutlich was sagen. Und ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Wochen so richtig geschafft habe, rüberzubringen. Aber ich würde mir wünschen, und es ist auch mein Gebet, dass ihr weitermacht an dieser Geschichte, dass wir weiter darüber beten, darüber nachdenken. Zum einen zeigt er uns ganz klar, wie ist unser Herz für andere Menschen, für verlorene Menschen, für unerreichte Menschen. Wie ist unser Herz aber auch für Menschen, wo mein Herz gerade eher feindselig, ja, im Streit vielleicht gegenübersteht. Aber auch dieser Aspekt, der Jona geht in diese große feindliche Gesellschaft. Und ich glaube, da könnte auch für uns so ein Wort zum Nachdenken drinstecken. Unsere Gesellschaft verändert sich auf die vielfältigste Art und Weise. Ja, jetzt stehen auch bald wieder Wahlen an. Unsere Gesellschaft wird gespaltener, andere Kulturen in der Gesellschaft werden lauter, werden stärker. Und ich frage mich, wo wir als Christen, wo wir eine Lösung, einen Umgang dafür finden. Vielleicht könnt ihr auch diesen Gedanken aus dem Buch Jona mitnehmen. Die Lösung ist nicht im Staatswesen, die Lösung ist nicht in Politik. Wir dürfen uns nicht auf die Politik verlassen, wenn wir im Sinne des Evangeliums ein friedliches Miteinander leben wollen. Wir können uns letztlich, und das ist aber eine gute Botschaft, letztlich als einzige Hoffnung nur auch auf das Evangelium von Jesus verlassen. Und die Frage, hast du darin deine letzte Freude, deinen letzten Halt? Ist das wirklich alles, was du brauchst? Und kannst du damit und mit diesem Fokus in deinem Umfeld kleiner und größer einen Einfluss haben, die gute Botschaft weitertragen? Es beginnt bei dir, mit deinem Herz. Lass uns beten. Jesus, wir beten nochmal ganz besonders darum, dass du uns das klar machst. Ganz persönlich, jeder und jede Einzelne hier, was du auch durch die Story von Jona uns weitergeben möchtest. Danke, dass du ringst um unsere Herzen. Danke, dass wir dir so viel wert sind, dass du immer weiter und weiter und weiter nachgehst. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen an der Stelle neu machst, wo was noch fehlt, wo es zu deinem Herzen noch nicht passt. Danke, dass deine Gnade und deine Liebe genau da reinkommen können und dafür ausreichen, unsere Herzen zu deinen Herzen hinzulenken. Herr, erschaffe in uns ein neues Herz. Amen.